Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast.
Hallo ihr Lieben, hier nun der zweite Teil unseres Interviews mit Andreas Barth zum Thema Weinstilistik. Nachdem wir im ersten Teil grundsätzliche Fragen zur Thematik diskutiert haben, steht nun die Stilistik der Barthschen Weine selbst im Mittelpunkt. Wieso schmecken die Weine vom Lubenziushof so, wie sie schmecken? Wie gelingt dem Hexenmeister der Langsamkeit mit einem Minimum an Intervention, dass seine Weine auf so wundervolle Weise ihre Herkunft zeigen und zugleich die Lebenseinstellung des Winzers widerspiegeln? Andreas Barth ist nämlich überzeugt, dass alles Gute im Leben Zeit braucht, um sich in aller Ruhe zu entwickeln. Gerade in einer immer hektischer werdenden Welt zelebriert der Barthsche Weinstil damit ein wertvolles Gegenmodell zum Einheitsbrei industrieller Konsumwelten. Auch wenn Andreas Barth sicher nur eine Nische bedient. Auf geht's!
Herr Barth, jetzt haben wir sehr viel über allgemeine Kriterien, Einflussfaktoren von Stilistik geredet. Aber wir sind ja hier wegen Ihnen, speziell in Ihrem Lubenziushof und Ihrer eigenen Stilistik. Es ist ja kein Zufall, dass wir gerade bei Ihnen gelandet sind, um über so ein Thema zu reden. Würden Sie mal kurz ein bisschen Ihre eigene Stilistik, vieles ist ja schon angeklungen, aber Ihre eigene Stilistik beschreiben, weil die ist so besonders, ich denke, das sollte man niemand vorenthalten.
Ja, also ich muss da tatsächlich ein bisschen suchen. Also ich nach Begriffen oder nach Einschätzung, die tatsächlich das widerspiegelt, was mir da bei der Stilistik wichtig ist. Man muss dazu sagen, ich rede ja nie jetzt von Stilistik, wenn ich sage, mein Wein ist stilistisch eben so und so.
Aber zeichnet Ihren Wein aus? Machen wir es ganz naiv, also wie ich das sagen würde. Ne?
Ja, also das eben angeklungen, erstens mal ist es ein Weg. Ja? Also ich habe vor 25 Jahren, haben die Weine noch anders geschmeckt, als sie heute schmecken oder dazwischen geschmeckt haben. Stilistik ist eben auch Prozess, ist nie statisch, es ist immer Faktoren unterworfen. Ja, sowohl eigenen, war das für mich ein gutes Jahr, ich würde das wirklich sagen, also dass auch Winzerfaktoren sich letztlich nicht für den Verbraucher und nicht für, aber in Reihe würde man, wenn man sich nur genügend damit beschäftigen, würde man auch rausfinden, wie das ja für den Winzer war. Um das jetzt mal ganz zugespitzt zu sagen, also ganz persönlich, weil diese Stilistik ein Zusammenspiel zwischen dem Weinberg, dem Klima, der Weinbergboden als Festfaktor, Klima als variable, nicht beeinflussbare Komponente. Und dann muss ich mich fragen, ist der Winzer eine freie oder eine feste Komponente? Ich würde sagen, er ist eine in dem Bereich eine, natürlich zurückgreifend auf seine Erfahrung, aber ist erstmal auch eine freie Komponente, weil ein Winzer ist mal so und mal so. Ja? Also auch bei einem und demselben Weingut. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel das, was die Stilistik, Keller sollte man wirklich, es klingt immer so schön, die Qualität wächst im Weinberg, was auch nicht grundsätzlich falsch ist, aber Keller sollte man nicht unterschätzen.
Schön, dass Sie das mal sagen. Ja. Das ist auch so Religion immer.
Ja. Ja. Keller, also Keller, sowohl eben im großen Stile ist heute alles möglich. Sie fraktionieren einen Wein und refraktionieren ihn wieder, also im übertragenen Sinne, wenn in Europa ist das ja noch nicht so, aber Übersee ist das ja schon gang und gäbe, können Sie es ja machen. Und genauso sieht es eben bei den kleinen individuellen Produkten aus. Ja,
also. Ich mache Ihnen mal ein Angebot, Herr Barth. Könnte es sein, dass man gar nicht weit vom Ziel entfernt ist, wenn man Ihre Weine als puristisch bezeichnet?
Ja, das fände ich selber auch angenehm zu hören. Ja, also ich muss ja immer so von dem Klang, wie klingt denn das? Ist das zu streng oder so? Aber puristisch gefällt mir. Ich mag's.
Asketisch würde nicht so gut
passen. Nee, also das wäre mir zu genussfeindlich, ja genau. Also, aber ich mag es eher leer. Ich sag's offen, wenn ich über mich nachdenke, also ich fühle mich in vollen Räumen nicht so wohl wie in sortierten Leeren. Das zieht sich irgendwie durch und ich finde auch, dass erstmal finde ich Entwicklung klasse, weil Weinausbau findet nicht nur im Keller statt, sondern auch in der Flasche, also auch beim Kunden. Letztendlich geht der Weinausbau weiter. Also ich ermorde den Wein ja nicht bei der Flaschenfüllung. Ja, sondern ich schicke ihn auf den Weg. Und die Amplituden und der Entwicklung sind im Keller noch ganz groß. Also tiefe Täler, hohe Berge und das im steten Wechsel. Und dann merkt man, wie die Amplituden immer flacher werden. Dann würde ich sagen, wenn sie so ein bisschen berechenbarer werden, ist der optimale Zeitpunkt der Füllung. Aber dann geht das immer noch weiter und das wird immer noch spannend und da ist immer noch Entwicklung.
Herr Barth, wir sind noch nicht ganz fertig mit der ersten Frage. Beschreiben Sie bitte Ihre Weine, weil das interessiert mich sehr. Ich bin ein großer Fan von Ihren Weinen. Ich würde es gerne auch aus Ihrem Mund, weil ich weiß, das ist unangenehm.
Nicht unangenehm.
Was ist das Besondere an Ihren Weinen?
Wir sind jetzt im Podcast-Medium, im Audiobereich. Ja, wir können jetzt noch keinen Weingeschmack transportieren über das Medium. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Weil dann würde ich Ihnen sagen, was der Wein Ihnen nicht sagen kann, das kann Ihnen der Winzer nicht erzählen. Ja? Also weil das ist einfach meine Überzeugung, dass ein Wein unmittelbar sein Gegenüber ansprechen muss oder eben auch nicht. Ja, es muss ja nicht immer passen. Aber es sind ja schon so ein paar Stichpunkte. Ich will tatsächlich Spiegel, der Wein als Spiegel dessen, wo er gewachsen ist und wie er gewachsen ist. Ja? Also Unverkennbarkeit ist für mich ein ganz wichtiges Ding. Also ich möchte keinen Wein, den man nicht auch lokalisieren kann. Ich liebe Jahrgangsunterschiede. Also das, was gemeint, der hat auch im letzten Jahr ganz anders gesprochen, geschmeckt. Da sage ich, ja klar, der andere war ja ein ganz anderes. Die haben sich ja auch letztes Jahr ganz anders gefühlt als in diesem Jahr. Und so geht es der Rebe eben auch. Und deswegen ist das ein ganz anderer Wein. Also kurz, um mal ein paar griffige Begriffe. Also Stoffigkeit ist mir wichtig, aber nie auf Kosten einer Transparenz. Ja, das ist also mich interessieren immer Dinge, die so ein bisschen gegeneinander stehen. Und wenn ich beides finde in einem Wein, also bleiben wir bei Stoffigkeit und Transparenz, Leichtigkeit und Fülle, das sind immer Gegensätze. Und je mehr Gegensätzlichkeit ich in einem Wein finden kann, desto spannender wird für mich dieser Wein.
Wie in der Musik.
Wie in der Musik.
Ja. Wenn ich da mal was sagen kann, Musik, witzigerweise habe ich etwas gelesen über Sie. Ich mache jetzt Musik und ich liebe B.B. King. Mhm. Und die Solos von B.B. King sind wie Ihre Weine. Wissen Sie warum? Wie ist das jetzt erst vor kurzem klar geworden? Weil B.B. King hat mal gesagt, die wichtigsten Noten, die ich abends spiele, sind die, die ich nicht gespielt habe.
Das ist die, und keiner spielt die Gitarre so wie er, mit so wenig Noten so viel ausdrücken. Ja, das ist also mit so viel gespielten.
Ja, ist witzig, kam mir vor kurzem erst.
Unglaublich, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Also je weniger ich brauche, um Fülle zu transportieren, desto schöner das Produkt.
Gegensätze bringen Spannung. Mhm. Und wenn die beim Konsumenten ankommen, wenn sie nachvollziehbar werden, ist natürlich auch der Genuss, das Trinken dieses Weines ein Erlebnis. Es ist mehr als nur Flüssigkeit aufnehmen.
Ja. Wolfgang, es ist aber auch eine Herausforderung, Lobentiushof zu trinken. Ich darf mich jetzt hier mal outen, weil das ist nichts, wie soll ich sagen, Schmeichlerisches am Anfang. Ich musste eben so lachen, als Herr Barth gesagt hat, ich bediene doch keinen Masochismus. Da dachte ich mir, ein bisschen Masochismus ist am Anfang schon bei mir.
Wenn man
ja. kompromisslos und so.
Ja. Und, kommt es da nicht auf den Gaumen an?
Ah, natürlich.
Aber ja, es kommt ja vor allen Dingen auch
man muss
aber
einen trainierten Gaumen auch haben, ja, Wolfgang. Ja. Als ich in meinen ersten Lobenzelshof gedacht habe, habe ich zuerst gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt? Und dann haben sie gesagt, keine Angst, Frank, lass dir einen Tag im Kühlschrank, trink noch ein Glas und erst nach einer Woche. Da zeigt da,
was oder eben hat. Mit ein paar Jahren Reife.
Oder noch besser
halt, wenn man die Zeit
dann hat.
Das sind die zwei Faktoren, die ganz wichtig sind.
Aber diese Kompromisslosigkeit, die habe ich auch selten so ausgeprägt gesehen, so oft auf den Punkt produziert, als bei Ihren Weinen und gerade bei den Kleinen sogar.
Ja, gut, ich sehe das, wie habe ich ja eben gesagt, ich sehe das als Verantwortung. Also und ich mache kein Hehl draus. Das ist genau der Luxus, den man sich gönnen muss in der Kleinheit. Alles andere ist sogar verschobener Selbstmord. Also weil ich kann nicht in diesen Steillagen denken, ich könnte mit einem mengenkompatiblen Mainstream-Wein eine Wirtschaftlichkeit erreichen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Ich muss das Extreme suchen und dann eben, und das ist auch Arbeit, das ist keine Selbstverständlichkeit, muss ich diesen Kundenkreis finden, der das gutiert. So, das ist Arbeit, aber diese Kunden danken einem das ja auch mit einer enormen Treue und auch Respekt vor dem, was man tut. Das ist befriedigend und der Luxus der Kleinheit liegt genau da drin. Und wir sind ja alle klein, egal ob ich jetzt 17 Hektar mache oder 4 Hektar.
Sowas,
ja. Ja klar, das ist ja irre, was wir uns für Gedanken eigentlich machen.
Sie haben gesagt, Stilistik ist im Grunde ein Prozess. Es ist jedes Jahr wieder ein bisschen ein Suchen, hier und da ein Schräubchen drehen, ein bisschen was verändern, Jahrgang herausarbeiten. Trotzdem, wenn Sie zurückgucken, was war zuerst die Idee von sozusagen einem idealen Wein, das Sie so im Kopf gespürt haben oder im Bauch gespürt haben, da will ich hin? Oder war es, dass Sie ein paar Ideale hatten, wie Sie gerne diesen Prozess gestalten wollen? Also was Sie gerne im Weinberg tun, was Sie für richtig halten, was Sie im Keller für richtig halten. Und dann wird schon das Richtige rauskommen.
Ganz klar, Ersteres. Ohne zu zucken. Ersteres, die Idee des Weines, weil von allem anderen hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Ja, also das muss man ja so. Ich hatte ein Bild eines Weines, wie ich mir Wein vorstellte, aber ich hatte keine Ahnung von Rebe, von Wachsen. Ich hatte keine Ahnung von Keller und Vergärung. Ich habe mich bedient einem. Also auch die Situation war getragen von heute einer Freiheit, die ich jedem nur wünschen kann. Mir hat niemand gesagt, wie es geht, aber mir hat auch niemand gesagt, wie es gehen muss. Und das ist ein Punkt. Ich habe gelesen, ich habe mich mit Kollegen unterhalten, die jetzt nicht im unmittelbaren Umfeld hier waren, deren Weine mir geschmeckt haben und habe dann für mich so diesen Prozess erst entwickelt danach. Aber ich war auf der Suche nach dem Wein. Ja. Und alles andere, das war wirklich ein schöner, spannender Prozess, bei dem glücklicherweise, ich kann das auch nicht sagen, warum, eigentlich so richtig schief ist da nie was gegangen. Ja.
Herr Barth, hat sich dieses, ich nenne es mal Leitbild, diese Vision von einem perfekten Wein, hat die sich über die Jahre geändert oder ist die immer noch dieselbe wie vor 25 Jahren?
Würde mich wundern, wenn es so wäre.
Ja, also das ist
gespannt.
Ja, ich zögere da ein bisschen mit der Antwort, weil man gleitet da gerne auch in Koketterie ab. Wenn ich jetzt sagen würde, das, was ich heute aufgrund meiner Erfahrung näherungsweise produziere, entspräche genau dem, was ich mir vor 5 Jahren, also erstens mal kann ich mich sogar genau gar nicht mehr erinnern, wie es war. Also, aber ich stelle etwas fest. Ich stelle etwas fest, dass gerade in den letzten, sagen wir mal, 4, 5 Jahren ein Prozess in den Weinen eingetreten ist, der mich eher an den Anfang erinnert. Also Faktoren, sagen wir mal, die analytischen Faktoren, die kann ich ja nachlesen. Ich kann diese Prüfzettel durchgucken und dann mir mal die Analysedaten anschauen von dem Wein 94, 95, 96. Und da muss ich echt sagen, also viele Weine habe ich echt vergessen. Ich wusste von bestimmten Weinen gar nicht mehr, dass ich das mal, also irgendeinen Lagenwein mit irgendeiner Bezeichnung, war mir, was habe ich gemacht? Das ist schon mal spannend, da drin zu blättern. Und das andere ist, und wenn man so als Winzer dann die Analysen, die einem ja dann was sagen, sagen, mein Gott, das war ja ganz schön extrem. Ja? Das hätte ich mich dann so in den Nullerjahren nicht so getraut. Mittlerweile traue ich mich zumindest mal wieder, oder was heißt trauen, oder man hat das Selbstbewusstsein oder will es dann auch. Und, aber ich habe jetzt so ein paar Weine mal auf dem, wo ich dann einfach sage, so, das ist jetzt noch extremer, was andere ist schon extrem, aber da habe ich es dann mal auf die Spitze getrieben. Für mich jetzt einfach. Ich traue mich heute, das anzubieten. Die Weine gab es 2012, 2009, 2008 schon als Einzelbestandteile im Keller, aber ich habe sie nie als solche gefüllt, sondern waren immer Bestandteil einer Cuvée. Ja, also das ist schon erstaunlich.
Hat sich denn in dieser Zeit auch der typische Konsument, der typische Mensch, der diesen Bartschen Lupensius-Hofwein trinkt, gewandelt?
Also es gibt ein paar Kunden, wir sind ja nicht groß, das muss man dazu sagen, also unsere Marktdurchdringung ist ja nicht gewaltig, jetzt sagen wir es. Es gibt ein paar, die diesen Weg fast ununterbrochen mitgegangen sind oder sehr früh eingestiegen sind. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das sind jetzt Hunderte oder so. Also auch da gibt es immer, und der Weineinkäufer, sprich der Kunde, ist ja heute auch, Gott sei Dank, ich kaufe ja auch Wein, ich bin ja auch Weinkonsument und nicht nur Weinproduzent. Man kauft mal dort, man kauft mal da und in dem Jahr ist der Sommer eben heißer, dann trinkt man eher den Wein oder Winter kälter, eher da oder mehr Rot, mehr Weiß. Also das ist ja in verschiedenen Gemengelagen Gott sei Dank unterworfen. Ja, also für mich ist die Vorstellung grausam, wenn man quasi in dem ewig Kennenden sich aufhält. Ja. Aber es gibt ja einen Prozess, ein paar haben sind das mitgegangen, kommen immer wieder neue dazu, andere fallen weg.
Sind das Puristen?
Also es sind zumindest Menschen, die sich ein, zwei Gedanken mehr machen. Das stelle ich fest und das hat wir sind ja zum einen haben wir die Reputation, aber wir sind ja jetzt nicht so das klassische Etikettenweingut, weil man uns einfach viel zu wenig findet, ja, sage ich jetzt mal. Und ich finde das immer interessant, dass diese Mischung so schön ist. Also das ist, da kommt der Student, der sich mit Wein beschäftigt, dann unterhalte ich mich mit ihm und dann geht er mit zwei, drei Flaschen vom Hof, weil er einfach sein Budget gemäß eingekauft hat und ich weiß, dass wahrscheinlich nirgends dieser Wein fast schöner getrunken wird, diese drei Flaschen, als bei dem. Ja, und das ist ein sehr schöner Moment, weil ich dann ohne bevormundend zu sein, ohne dogmatisch zu sein, aber einfach weiß, da ist jemand, der hat zumindest verstanden, was ich will. Ja, was mein Angebot ist. Andere trinken den Wein wirtschaftlich gesehen unbefangener und es ist ja auch schön, auch das braucht man als Weingut, klar. Aber ich prinzipiell denke ich, dass die Klientel in allem, was sie aufnimmt, durchaus die bewussteren sind.
Hat sich das auch ein bisschen geändert, dass momentan ein gewisses Bewusstsein für Weine, für besondere Weine entstanden ist, auch für trockene, straffe, säurebetonten Weine, die sich definitiv vom Üblichen unterscheiden? Spielt Ihnen das ein bisschen auch in die Hände?
Nee, also da merke ich wirklich, dass ich von solchen Moden, sage ich jetzt mal, ohne böse, also ich meine das ganz, sondern Mode ist Zeiterscheinung, die beschränkter im Zeitraum ist. Ja? Das sind Zyklen.
Das sind sie zeitlos.
Vollkommen unabhängig.
Ja.
Ja. Also würde ich ja mal so sagen, ja.
Sie sind in einer Nische. Mhm. Gibt es in dieser Nische Wettbewerber? Oder sagen Sie, das interessiert mich eigentlich gar nicht, ich mache das und die Richtigen werden schon diesen Wein finden?
Also ich bin über jeden Mit- oder Wett- oder wie auch immer Mitanbieter, sage ich jetzt mal, kann ich natürlich nur froh sein. Weil jeder Mitanbieter, der seine individuelle Ausprägung an Wein dem Kunden anbietet, ist für mich ja eine Verstärkung. Ja? Also angenommen, ich säße auf einer einzelnen Insel und würde den besten Wein der Welt produzieren und auf diese Insel kämen 5 Leute und ich würde 2 Flaschen produzieren, dann hätte ich ein Problem. Also erstens würde niemand erfahren, dass es so ist und zweitens würde es niemanden interessieren. So, und ähnlich ist es natürlich in einem Anbaugebiet. Also je flächendeckender, individueller, bewusster das Angebot ist, desto besser auch für jeden Einzelnen, der sein Schild hochhält, sage ich jetzt mal. Also insofern bin ich, was das anbelangt, entspannt. Ich bin natürlich immer auch, auch verkostender, genießender, also muss mir da auch die Kunden, also die Kunden sich bewahren. Wenn ich privat Wein trinke, trinke ich nicht meinen eigenen Wein, weil nichts ist langweiliger, als sich da in diesem, damit beschäftige ich mich ja Tag aus, Tag ein. Warum sollte ich dann, wenn ich die Momente des Weintrinkens, sollte ich dann nutzen, auch den Horizont weiter zu erhalten?
Aber lassen Sie mich eine Frage stellen zur Wirtschaftlichkeit.
Also, ja.
Mich würde einfach interessieren, wie weit geht Kompromisslosigkeit oder besondere Stilistik oder das Treiben auf den Punkt? Ist das unendlich, ist die Schraube unendlich drehbar oder sagen Sie, da gibt es auch einen Punkt, wo ich sage, halt mal, ich muss auch letztendlich Wirtschaftlichkeit sicherstellen?
Ja, also ich bin da natürlich zwiegespalten. Ich mache da auch kein Hehl draus, aber ich habe natürlich auch eine Entwicklung, die unbefangen ist von einem rechts und links oder was er noch macht, der Mensch oder sonst was, wo er seine Sicherheit. Heute, wenn man mir gegenüber sieht, der hat gut reden, ja, macht hier sein in Anführungszeichen spinnertes Nischenweingut und braucht nicht nach links und rechts zu gucken und die Wirtschaftlichkeit erhält er woanders, was vollkommener Nonsens ist, weil für mich immer Conditio sine qua non der Lubenziushof war. Als eigenständiges Unternehmen, das 10 Jahre bestand und aufgebaut wurde. Und dann kam das halt, ich habe das ja nicht gesucht oder mich beworben oder sonst was, kam eben dann die Verbindung in andere Richtungen. Und den Preis, den ich bezahlt habe, ist der Preis des Nicht-Wachsen-Könnens. So, wenn ich jetzt aber, das war 2003, 2004 Jahresübergang, wenn ich jetzt meine normale Entwicklung, ich war ja in Expansion, als ich angefangen hatte, hatte ich 2,5 Hektar und hatte dann die Fläche fast verdoppelt in den 10 Jahren. Habe sie jetzt wieder leicht reduziert, weil ich ein paar nicht spannende Lagen eben abgestoßen habe.
4 Hektar jetzt noch?
4 Hektar. Aber wenn ich jetzt diese Entwicklung eben weiter, wenn ich jetzt gesagt hätte, Lubenziushof und nur Lubenziushof, hätte ich natürlich noch wachsen müssen. Wann wäre ich jetzt bei 8 oder 9 Hektar? Und dann würde sich die Frage der Wirtschaftlichkeit
ganz anders stellen.
Ganz anders stellen. Also den Preis habe ich in der Größe bezahlt. Und aber alles das, was den Lubenziushof ausmacht, wie er Weine produziert, wie er Weine anbietet, wie er sich positioniert, ist natürlich ein professioneller Betrieb. So, eine eigenständige Wirtschaftseinheit. Ja? Und wenn ich jetzt alleine wäre oder sonst irgendwas, dann würden mir wahrscheinlich auch die 4 Hektar reichen. Ja, also, aber ich will ja auch mal, dass meine Kinder genauso frei sich für eine Zukunft entscheiden können und Ausbildung genießen oder Studium oder was auch immer. Also insofern ist es ja auch immer der Frage, die Frage, was brauche ich? Ja, und und dieser Faktor 4 Hektar, aber ich glaube, genau dieses Modell ist letztendlich wirtschaftlich spannender als jedes andere beliebige austauschbare.
Und das kriegen Sie unter einen Hut, Sie haben es ja implizit angesprochen, Ihre andere Tätigkeit im Weingut von Odegrafen, dem Jauchschen Weingut, Sie pendeln hin und her. Wie lebt sich sowas und vor allen Dingen, welchen Typ Wein machen Sie dort?
Also fangen wir mal hinten an, auch dort Riesling. nun aber in einem ganz anderen Teilabschnitt des Anbaugebietes, und zwar einem sehr selbstbewussten und eigenständigen Teil, nämlich an der Saar. Als ich angefangen habe, 2004 war mein erster Jahrgang dort, noch unter ganz anderen Vorzeichen, und ich da in die erste Ernte ging und die Moste im Keller angärten, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Man hat gesagt, das ist auch Riesling. Also, und da merkt man ja mal, wie viel Typizität eigentlich schon im Ursprung steckt. Ja. Also ich versuche, oder was ich versuche, klingt immer so, das streichen wir jetzt. Also ich versuche nicht, sondern auch da will ich die Sprache des Weinberges aufnehmen.
So. Zum Klingen bringen.
Zum Klingen bringen. Den Gens hatte ich schon 10 Jahre auf dem Buckel, habe ich schon irgendwo verstanden. Beim Altenberg hat das ein bisschen gedauert. Auch da muss man hören, was will er, und irgendwann findet sich das. Auch da braucht man Zeit. So, und die Zeit war auch gegeben. Ein irrsinnig spannendes Projekt. Da haben wir natürlich die klassische Prädikatsausrichtung zu einem wichtigen Teil, den ich hier jetzt gar nicht habe an der Terrassenmosel. Aber der Ursprung war tatsächlich, warum damals Dr. Heidi Kegel mich auch rief, waren die trockenen Weine. Und die Prädikate war so eine Leidenschaft, die ich dort erleben und aufnehmen durfte. Und das
erklären, Prädikate?
Ganz kurz. Kabinett Spätlese, Auslese in den feinfruchtigen bis edelsüßen Ausprägungen. Ja? Also nicht trockene Spätlese oder so irgendwas, sondern in der Prädikate, stimmt, man muss das ein bisschen erläutern, also Kabinett feinfruchtig, Spätlese süß, genau, aber in der ganz traditionellen Ausprägung. Aber auch, und das ist ja beim Weingut von Odegrafen so, ein erklecklicher Anteil im trockenen Bereich, eine ganz andere Klaviatur. Man mag vielleicht im Ende feststellen, dass das da etwas, natürlich auch da der ein Gedanke reinspielt von hören, was will der Weinberg, oder aber man beleidigt mich jetzt nicht, wenn man sagt, es ist ein Tucken weniger extrem. Ich finde das auch ganz vernünftig und erklärbar. Es ist halt immer noch ein Unterschied, egal, das hat mit Leidenschaft nichts zu tun. Man kann sich hier wie dort so engagieren, aber es ist trotzdem etwas anderes, ob sie für sich etwas tun und sich quasi über sich selber ärgern dürfen, wenn sie was falsch machen, oder in Verantwortung, die sie transportieren müssen. Und für Mitarbeiter und für einen Eigentümer oder so. Das sind so Minifaktoren, die auch zur Stilistik führen. Das ist gar nicht so sehr bewusst. Ja. Und wie das geht, das ist keine One-Man-Show. Das geht nur mit guten Leuten hier wie dort. Dieser Unterschied, der Weg von 135 Kilometer, das ist irgendwie schon ein bisschen eingewoben. Ich bin sehr frei in der Zeitgestaltung, dass ich wirklich entscheiden kann, wo ich bin und wann ich wo sein muss. Wann es notwendig ist, viel Büroarbeit ist heute vollkommen unabhängig vom Ort. Die neuen Medien also ich habe jetzt, auch das sieht man nicht, ne? Ja, man nimmt so ein Smartphone in die Hand, das eröffnet Arbeitsweisen, die es eben vor 20 Jahren nicht gab. So, das ist ganz klar. Dementsprechend, das ist zu organisieren, und ich empfinde das nach wie vor als enorme Bereicherung.
Aber ich bewundere das sogar, das darf ich von außen sagen. Wie kriegt man zwei so intensive Berufungen, kriegt man unter einen Hut? Gibt es da überhaupt noch was, wie was normale Menschen mit Freizeit bezeichnen und Freiraum? Gibt es das überhaupt noch? Zwei wirklich solche.
Ja.
Das ist ja nicht, nicht irgendwelche Berufe.
Ja, ja, machen. Aber Sie müssen jetzt eines mal sehen. Ich bin in einem Bereich tätig, der viel, viel Schönes bereithält. Neben der Arbeit natürlich. Ich will das nicht. Also, aber jeder wird Ihnen bestätigen, im Weinbau, es gibt so etwas, was man nicht genau zuordnen kann. Ist es jetzt Vergnügen oder ist es Arbeit? Also auch mit Terminen, also Präsentationen oder so. Natürlich steht man sich da erstmal die Beine in den Bauch und redet viel mehr, als einem lieb ist. Aber danach sitzt man zusammen und genießt den guten Wein mit gutem Essen. Also es gibt auch viel, der Beruf gibt mehr zurück, als wenn ich jetzt wirklich Schrauben produzieren würde. Das muss ich einfach sagen, ist ein schöner, ein auch wahnsinnig vielfältiger Beruf, in dem ich mich erden lassen kann. Der landwirtschaftliche Bereich, Arbeiten mit draußen, mit Rebstöcken, gut, das ist bei mir leider Gottes zwangsläufig ein bisschen Hintergrund geraten. Kellerarbeit ist immer noch mein Ding, also obwohl ich auch mittlerweile viel Büro natürlich gerade bei Otegrafen machen muss. Als Geschäftsführer sind sie einfach in anderen Rollen auch drin, aber Keller ist meins. Ja? Lubenziushof kann ich sagen, ausschließlich ich. Das ist für mich ein ganz, das ist vielleicht sowas wie Freizeit. Im Otegrafen, ja, da habe ich mal, da funktioniert kein Handyempfang und gar nichts. Da bin ich in diesem Keller und wow, weiß eigentlich, wo ich angefangen habe und wo ich hin will. Bei Otegrafen ist es halt runtergebrochen mit guten Mitarbeitern, wo man dann halt über die Dinge dann spricht und ein anderer ist dann derjenige, der es dann ausführt. Aber ich kann eben, ich weiß um jeden Schritt, weil ich weiß auch, wie viele Kartons man in einer Viertelstunde zusammenkleben kann. Ja, das ist also das ist ein enormer Vorteil. Freizeit an sich, was mir enorm fehlt, ich mache da keinen Hehl, ich will das ja auch nicht über. Also ich konnte früher viel mehr Musik machen und das fehlt mir und mir bleibt die Hoffnung, dass irgendwann, wobei in meinem Fach ist das, muss ich halt sehen, wird es schwieriger, aber ich kann dann abtauchen in der Musik, dann heute hören, früher singen. Und das Registerfach muss sich dann ändern. Also ich glaube, zum Tenor reicht es nicht mehr. Aber da hat man ja die Möglichkeit, so ein bisschen im Bass.
Heben Sie sich das auf.
Die ja,
Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, ja. Es ist für mich, also es ist
ganz wichtig.
Für mich immer noch jetzt fernab der privaten Dinge, dass der wichtigste Bestandteil meines Lebens ist immer noch die Musik.
Also Ihr Glück findet nicht vor allem im Weinkeller statt?
Nein.
Dürfen wir uns Sie als glücklichen Menschen vorstellen?
Aber. Mit aber. Und das, ich glaube, wenn Sie jemanden fragen, was zeichnet oder wie charakterisieren Sie eben diesen nahen Menschen, also wenn Sie Freunde oder so, dann würden Sie sagen, das Aber. Das Aber ist ein Wesenszug. Ich suche Glück, ich empfinde Glück. Aber es bleibt da immer noch das Aber, was eben frei sich bewegt und mal stärker ist und mal schwächer ist. Aber das prägt das Leben und das Denken ist das Aber.
Vielleicht ist es ein besonderes Glück, nämlich das Glück des Tüchtigen, Herr Barth. Das dürfen Sie nicht sagen,
aber nein,
das
darf also ich es sagen. Ist, ja, aber
das Glück des Tüchtigen, ja, finden Sie regelmäßig, habe ich den Eindruck.
Ja, gut. Genau. Ich würde mir jetzt nicht über die Lippen
das gehen. Das dürfen Sie natürlich nicht sagen, aber das ist mein Privileg, das jetzt mal zu sagen. Ich würde mich noch zum Abschluss gern mal die Frage stellen, Herr Barth. Die Liebe zum Wein, das eint uns drei ja jetzt gerade am Tisch, diese Liebe zum Wein, ist die immer noch da oder genießen Sie, können Sie noch ein Glas Wein wie ein Kind genießen und so einfach sich betören lassen, wie ich das noch kann, Gott sei Dank, Oder denken Sie direkt Radatz dann, wie hat er das gemacht, wo kommt er her und tralala, tralala.
Sie haben das jetzt wirklich schön beschrieben. Die Momente gibt es, aber die werden immer seltener. Und es geht tatsächlich so, wenn ich wirklich mich zurücklehne und abschalten will. Das habe ich dann festgestellt, aber das ist auch phasenbedingt, dann greife ich nicht zum Wein. Das ist ein ganz bewusster Schritt, weil ich es mir leichter machen will. Gleichwohl, aber die Momente gibt es natürlich auch in schönen mit Kombination mit Essen oder so, wo dann wieder sowas kommt, wo ich dann einfach feststelle, ja, genau, das ist es. Dafür mache ich das und für diese Erlebnisse. Also ich kann diese Erlebnisse empfinden. Sie stellen sich bei mir leider nicht mehr so automatisch ein.
Herr Patt, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Privat oder auch für Ihre berufliche Tätigkeit?
Naja, also das ohne Plattitüde wirklich, dass ich das, was ich mache, noch länger machen darf bei Bewusstsein und Gesundheit. Das klingt jetzt so, ja, als, aber das ist tatsächlich, also Kräfte ist ein wirklich wichtig und ich möchte rechtzeitig spüren, wenn ich mich überfordere, von den Kräften. Das ist für mich, ich kenne das von Menschen gerade, die mit Leidenschaft bei einer Sache sind, dass sie zu schnell überhören, sich selber überhören. Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht irgendwie mir wünschen würde, dass es da vielleicht noch eine oder andere Überraschung in meinem Leben gibt, die jetzt nicht zwingend was mit Wein zu tun haben. Also ich bin immer auch jemand gerne und aufgeschlossen. Ich werf da nichts über Bord, ja, aber ich lasse mir gerne Aufgaben stellen und das ist vielleicht noch etwas, was ich mir wünsche, dass ich vielleicht noch eine Aufgabe annehmen kann.
Sehr schönes Schlusswort, Herr Barth. Vielen, vielen Dank für das engagierte und offene Miteinander hier.
Ja, diese
vielen
Einblicke, Dank. Die wirklich, bin ich auch sehr dankbar, solche Einblicke mal zu kriegen in eine Welt, die Freude vielen gemacht. Menschen verborgen ist. Zum Schluss super. Die obligatorische Frage, wenn man die ganze Zeit immer nur über Wein redet, was trinken wir dann jetzt?
Ja, also ich hatte, wir haben ja über Stilistik geredet und es wäre jetzt, vielleicht trinken wir ja auch zwei, aber wir sollten jetzt, und das ist wichtig, wirklich einen Wein probieren, der für mich das so am selbstverständlichsten transportiert ist, schon 2 Jahre zurück. Also es ist ein 2015er, ist natürlich in Genz und es gab im Genz in 2015 neben der normalen Genz, den trockenen, gab es 2 Selektionen. Die eine war schon bekannt, das ist der X, wobei man mich immer fragt, wofür steht X? Und dann sagte ich, das ist ein Platzhalter, das steht für den Begriff, den Namen, den du diesem Wein geben willst. Und damit du ihn unterscheiden kannst, hat er halt ein X. So, und dann gab es aber auch noch einen und der stand ein bisschen, das ist für mich so spannend, diese beiden nebeneinander, exakt die gleiche Traubenselektion, gab es noch den S. X und S. Und das war, ich möchte jetzt den S, ja, weil das ist ein bisschen, kommt jetzt auch aus dem Bauch, aber das sind wirklich knochentrockene Weine. Etwas, was man an der Mosel jetzt nicht, wofür sie bekannt und war, mir...
Wenn überhaupt Terrassenmosel, ne?
Ja, aber auch diese Stilistik, also so unter 0 Gramm Restzucker. Ja, und 11 habe ich das erste Mal so einen solchen Wein angeboten. Ich wollte es einfach wissen, was passiert mit Riesling ohne rechts und links, wenn ich ihn reduziere auf das... was wir am Anfang besprochen haben, also auf dem Boden, auf dem er wächst und das Klima, was ihm die Rebe in diesem Jahr ereilt hat. Und diese Reduktion erreiche ich eben irgendwann auch nur noch, wenn ich den Restzucker weglasse.
Wieso ist der hinderlich?
Ich sage nicht, dass er hinderlich ist. Zucker in dem Falle ist ja ist überhaupt nicht böse. Und ich brauche den für andere. Ich setze ihn ja auch ein, also nicht aktiv, sondern von der Traube kommt. Aber ich wollte eben diesen Wein suchen. Ich wollte einfach wissen, wie ist denn das? Kann man das überhaupt trinken? Das war für mich ein ganz spannender Punkt. Ich sage nicht, das ist der Idealtypus Wein. Aber es ist die Quintessenz dessen, was ich gesucht habe. Und das ist ein Unterschied. Also Zucker ist keinesfalls hinderlich. Wir haben ja Wein nur zwei Aromenträger. Ja? Das ist ja, wir haben Alkohol, der Aromen binden kann, und wir haben Zucker, der Aromen. Alles andere ist geschmacklich neutral bis eher hinderlich, weil es irgendwelche Bittertöne auslöst. Und deswegen, das ist kein Statement gegen restsüße Weine.
Das ist ein Statement für den Augenblick jetzt.
Genau. Vielleicht so sollte es sein. Genau.
Herr Fahrt, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die S.
Nochmal vielen Dank.
Auf Gens S.
Genau. Ja, ich danke Ihnen.
Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaudt.com.